Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.
Freiheit definiert ja jeder für sich anders. Für manche ist es das Reisen. Dabei meine ich nicht zwingend den pauschalen Strandurlaub, sondern lange Reisen in ferne Länder, Wochen, vielleicht sogar Monate lang. Das ist auch die Welt von Fabio Hildenbrand. Er ist Gründer des Unternehmens Backpacker Trail. Wo dieser Teil der Reisebranche steht, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ein herzliches Hallo nach Heidelberg zu Fabio.
Hallo Steffi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du mitmachst. Du hast ein Unternehmen, das Weltenbummler, sage ich mal, dabei unterstützt, schöne Individualurlaube zu erleben. Was genau macht ihr bei Backpacker Trail?
Ja, also wir haben angefangen eigentlich relativ klein als ein Blog, der einfach Leute inspirieren sollte, reisen zu gehen. Einfach Informationen, mögliche Reiserouten online zu stellen, sodass Leute diese auffinden können und sich daran so ein bisschen orientieren können. Mhm. Und daraus ist dann das erste Geschäftsmodell entstanden, was eine Online-Reiseberatung war. Bedeutet, Leute konnten uns dann kontaktieren und verschiedene Packages sich auswählen, um eine für sich ideale Reise erstellen lassen zu können. Und da haben wir dann individuelles Gespräch ausgemacht und haben dann versucht zu verstehen, was die Ziele eines jeden Einzelnen sind und dann eine für ihn angepasste Reiseroute empfohlen und dann gemeinsam ausgearbeitet. Ja, das war so das anfängliche Geschäftsmodell und dann.
Also ist das wie so ein Reisebüro für Backpacker oder buchen die Leute das selber, macht ihr nur die Route in Anführungszeichen?
Genau, also wir machen nur die Route, weil wir wollen kein Reiseveranstalter sein. Mhm. Denn das Problem beim Reiseveranstalter ist natürlich, dass der noch eine Gewinnmarge erheben muss, weil er ja dann letztendlich auch die Buchung ausführt, noch Versicherung noch viel involviert. Und wir haben für uns gesagt, das ist zu weit weg vom Backpacking. Mhm. Beim Backpacking ist es wichtig, dass du günstig reist. Mhm. Und deshalb wollen wir da auf den Gesamtpreis keine, klar, das ist eine gewisse Beratung quasi, die wir leisten.
Aber ist ja auch eine Dienstleistung auf jeden Fall.
Genau, genau. Und der Kunde letztendlich bekommt eine astreine Erfahrung und gleichzeitig spart er ja auch noch Geld, weil er von unserer Expertise einfach profitieren kann, dass wir günstige Möglichkeiten rausfinden und die ideale Reiseroute für ihn zusammenstellen. Heißt, unterm Strich kommt er bei null oder noch günstiger raus. Mhm. Und das war so quasi unser Konzept, was wir hatten. Und
das
dann ging es weit. Genau, das war's, genau. Und dann kam Corona.
Genau, dann kam Corona. Und wie geht's dir denn oder euch mit Corona?
Ja, tatsächlich am Anfang waren viele Fragezeichen, mhm, wie so im Tourismus natürlich, die Branche, die am stärksten betroffen war, natürlich mit der Gastro. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir das Geschäftsmodell jetzt ein bisschen umbauen und sind immer stärker in den Bereich Tech reinbekommen, also Technologie. Und dann haben wir einen Programmierer kennengelernt, der sich da im Bereich AI ziemlich gut auskennt. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir denn dieses Geschäftsmodell, diese Online-Reiseberatung in eine Technologie umwandeln. Bedeutet, weil wir gemerkt haben, zeitgleich, dass wir die Online-Reiseberatung natürlich mit Personen skalieren müssen. Und das ist natürlich zu einem gewissen Grad möglich, aber mhm, ein Mensch kann ja nur eine gewisse Zeit am Tag arbeiten. So. Und eine Maschine, also eine Technologie hinten dran, ist einfacher zu skalieren. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir möchten diese Online-Reiseberatung in eine digitale Form umbauen und haben es dann geschafft, eine Web-App jetzt zu entwickeln, die kommt jetzt im nächsten Monat auf den Markt, mhm, die von Interessen ausgeht und aus dieser Interessenbasis wird eine personalisierte Reiseroute erstellt. Heißt, der Kunde kann bei uns dann in der Web-App eingeben, was seine Interessen denn sind und verschiedene Aktivitäten auch noch angeben zusätzlich mit seinem Budget und dem Zeitraum, wo er verreisen möchte. Und unser Algorithmus hintendran bestimmt dann die entsprechenden Reiserouten für den jeweiligen Nutzer. Und im Anschluss bekommt dieser dann in so einem Art Baukastensystem, kann er sich die dann selbst zusammenbauen und bekommt dann am Ende diese Route zu sich geschickt und kann diese dann selbstständig buchen. Das wieder genau das gleiche Konzept. Wir wollen nicht, dass das Geld an uns überwiesen wird quasi und wir buchen die Reise, sondern das kann dann bei den Partnern gemacht werden, wie zum Beispiel Booking.com, Skyscanner, Get Your Guide, wo derjenige dann seine eigene Reise zum aktuellen Marktpreis buchen kann. Und da bekommen wir dann eine Affiliate-Provision davon.
Ah ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wird dann diese App kostenpflichtig sein oder an welcher Stelle, ne? Ich meine, es ist ja eure Arbeit, irgendwie müsst ihr ja trotzdem Geld verdienen, ihr seid ja kein gemeinnütziger Verein.
Genau, genau. Also wir haben jetzt einmal die Affiliate-Provision, die ich gerade angesprochen habe. Gleichzeitig haben wir aber auch ein Freemium-Modell. Bedeutet, du kannst oder du musst, wenn du länger als 7 Tage in der Web-App deine Reise planst, brauchst du ein Premium-Abo. Das Premium-Abo wird 49 € pro Jahr kosten.
Aber wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, klingt das für mich erstmal so, als wäre die Welt in Ordnung. Aber die Welt ist ja gerade nicht in Ordnung. Also warum sollte man sich jetzt diese App runterladen? Man kann ja aktuell nicht viel reisen. Oder ist es, oder habe ich zu sehr die deutsche Brille auf? Und ist es in anderen Regionen jetzt, sind Touristen da willkommen und können sich da tummeln?
Also tatsächlich, das ist... In anderen Teilen der Welt ist es möglich. Also ich habe jetzt gerade einen Kumpel, der ist gerade in Mexiko, bei Cancun. Und er hat mir Bilder geschickt und Videos, wo da gibt es Corona nicht. Ja? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Es gibt schon jetzt Teile der Welt, die wieder bereisbar sind. Will es jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt gut ist, aber... Das wird so in den nächsten Monaten auch weiterhin passieren. Bedeutet, dass es Reisen geben wird.
Leute, die Wellen gehen ja so impulsartig los, ne? Irgendwo ist es dann immer, hast du eine Region mit einem Peak, während sich das an anderer Stelle wieder abschwächt.
Ja, also wir haben das auch gesehen, wir haben viele Latinos im Team, dass diese Entwicklung von der Corona-Pandemie, sie wirklich, wie du schon sagst, dass die so wellenartig kommt. Und du hast ja in China, Vietnam hattest du die Anfänge, dann ist es langsam rüber nach Europa und dann wieder nach Lateinamerika. Und dann war wieder in Vietnam und alles, das Reisen wieder okay. Dann war es da wieder weniger. Und dann war es in Europa wieder weniger. Und dann war es wieder in Lateinamerika, ein Ticken weniger. Wobei da war es jetzt nie ganz in Ordnung. So, und jetzt hast du überall wieder ein bisschen deine Welle. Also speziell hier Europa, wo es jetzt wieder abgeht. Und das ist ja auch unser Vorteil im Tourismus. Wir sind ja nicht abhängig von einer Region. Also wir sind ja jetzt nicht auf Afrika als Beispiel spezialisiert, sondern wir bedienen ja den ganzen Weltmarkt. Und alle Reisen sind möglich von der Web-App her.
Aber auch da frage ich mich, also vielleicht sollten wir nochmal zurückspringen, so ein halbes, dreiviertel Jahr zurück, wie alles losging. Ich stelle mir mal vor, also ich schaue mir eure Website an, ihr seid ja ein deutsches Unternehmen und ich denke mal, deutsch oder deutschsprachige Reisende sind erstmal eure Zielgruppe. Wenn die hier nicht wegkommen, ist es ja schön, wenn du in Mexiko, sage ich mal, gerade keine Einschränkung hast als Reisender, aber wie kommst du denn dann dahin, wenn es keine Flüge beispielsweise gibt? Oder vielleicht kein Visum, weil du aus eben dem Krisengebiet Europa gerade kommst.
Ja.
Wie ist das, wie war das denn bei euch? Also ihr habt eure Reisen regulär angeboten, bevor ihr diese App-Idee hattet und plötzlich Einbruch? Oder haben die Leute gesagt, ich brauche die Beratung nicht oder ich versuche trotzdem noch rüberzukommen, weil ich mich jetzt davon gar nicht beirren lasse, was die Medien sagen?
Also tatsächlich ziemlich eingebrochen. Also schon allein, wenn du Google und sowas analysierst, Google Trends für Backpacking, Reisethema, ist noch auf Suchvolumen von 15% circa im Vergleich zum Jahr davor. Also die Nachfrage ist brutal eingebrochen, logischerweise. Unser Traffic auch. Dementsprechend auch die Anfragen sind am Anfang der Pandemie komplett auf Null gegangen. Und das war dann auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, irgendwas müssen wir jetzt ändern, weil zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht klar war, wie groß die Pandemie sein wird. Und hat sich jetzt letztendlich für uns als der richtige Weg dargestellt, dass wir jetzt auf diesen Technologieweg gesetzt haben. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf deine Frage jetzt, wie werden sich die Deutschen da verhalten? Deutsch ist unsere Zielgruppe. Dafür haben wir jetzt auch vorgesorgt. Wir haben oder sind gerade dabei, eine spanische Präsenz aufzubauen, eine italienische und eine .com. Bedeutet, dass wir den kompletten Weltmarkt mit unseren Informationen bespielen, weil wir sind jetzt in Deutschland mit der Strategie, die wir gefahren sind im Google-Bereich, sind wir zur größten Backpacking-Seite geworden und interessant im lateinamerikanischen, also im spanischen Bereich ist dieses Backpacking noch gar nicht so ein Begriff. Also das, da gibt es wirklich kaum Leute, die dazu Artikel verfassen oder so Blogger, so wie es hier in Deutschland der Fall ist oder international im englischsprachigen Raum. Und es ist verhältnismäßig einfach, dort zu ranken und der Traffic ist relativ hoch. Also die Nachfrage besteht trotzdem bei den Leuten.
Also habt ihr für euch da eine Nische gefunden sozusagen?
Genau, genau. Also da werden wir jetzt gerade vermehrt, also spanische Seite steht schon, die wird aber jetzt noch ein bisschen SEO optimiert. Das dauert natürlich auch wieder ein paar Monate, bis dann da die Seiten anfangen zu ranken. Aber da werden wir die gleiche Strategie oder noch ein bisschen adaptieren, die wir jetzt im deutschsprachigen Raum gefahren haben, die sehr erfolgreich war, und sind da sicher, dass wir da jetzt in den nächsten Monaten beziehungsweise im Kalenderjahr 21 da einen sehr, sehr großen Anteil in diesem Backpacking-Bereich weltweit uns sichern können.
Du hast ja gesagt, im Team habt ihr auch einige Latinos. Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt im Team?
Ja, also aktuell sind wir knapp 50 Leute, bestehend aus Mitarbeitern logischerweise, Gesellschaftern und Freelancern und Praktikanten. Mhm. Bei den Praktikanten machen wir das so, dass wir die über eine gewisse Laufzeit ausbilden und dann im Anschluss des Praktikums dann natürlich versuchen noch anzustellen, je nachdem wie die Zusammenarbeit verlaufen ist. Ja, und was wir gemerkt haben, speziell in Latinos, weil ich und mein Geschäftspartner sind beide viel in Lateinamerika unterwegs gewesen, sprechen beide Spanisch und ja, da haben wir einfach festgestellt, mit Latinos ist dieser Vibe einfach viel, viel besser als mit vielen anderen Nationen und wir kommen gut mit denen klar, und für Latinos ist genau das ein Riesenpunkt, in Europa Fuß zu fassen, speziell in Deutschland, und da jemanden zu finden, der dann auch noch die Landessprache spricht, der auch dieses Gefühl vermittelt, also wir verstehen ja die Kultur der Latinos, und ich denke, das macht so den Alltag auch so spannend. Wir sprechen hier täglich Deutsch, Spanisch und Englisch.
Also es sind auch alle am Standort Heidelberg, ja? Oder seid ihr auch dezentral? Oder sind die dort vor Ort?
Genau, also wir haben hier vor Ort, wir haben ein ganzes Latino-Office. Der Rest der Leute sitzt remote irgendwo auf der Welt verteilt.
Ach krass. Das heißt, im Zweifel könnt ihr auch einen 24-Stunden-Service anbieten, weil irgendeiner hat gerade Tag.
Genau. Oder irgendeiner sitzt noch im Office.
Genau. Nochmal zurück quasi auf die Anfänge. Das heißt, ihr hattet ja diesen Einbruch gehabt, also Anfänge von Corona, sag ich mal. Musstet ihr dann irgendwie Kurzarbeit anmelden oder so? Weil am Anfang ist es ja erstmal, alle waren im Schock im Frühjahr. Ja, jetzt ist man daran gewöhnt, sag ich mal, in die Situation und kann schneller reagieren. Aber am Anfang hat es ja jeden überfallen. So.
Ja,
wie war das für euch?
Also am Anfang war das kein Problem, weil wir noch sehr klein waren. Wir waren tatsächlich noch zum Zeitpunkt, wo Corona angefangen hat, noch zu dritt.
Ach so.
Genau, und waren dann noch so klein und hatten deswegen halt auch kaum Fixkosten. Wir haben uns einfach selbst die Gehälter quasi ausgezahlt. Mhm. Hatten dann halt einfach nur das Problem, okay, wie machen wir jetzt irgendwie einen Umsatz? Und das war so mehr die Thematik. Und das Team hat sich dann erst mit dem Plan, den wir für uns aufgestellt haben, so
herausgestellt. Ach so, ihr werdet also schon groß mit dem Plan B sozusagen, mit der App.
Ja gut, Plan B ist jetzt Plan A. So,
ja, genau, das meine ich. Aber
genau.
Ihr habt ein bisschen anders angefangen.
Genau, also wir haben das war vielleicht auch ein Vorteil, weil in der Corona-Pandemie natürlich viele Arbeitsplätze weggefallen sind bei Leuten, wo wir dann die Möglichkeit gesehen haben oder die Möglichkeit gesehen haben, etwas Zukunftsträchtigen mit einzusteigen. Und so hatten wir es eigentlich relativ einfach, Leute zu rekrutieren, weil ich sage, im Tourismus, was ich gemerkt habe, oder hier im Backpacking, jeder kann es irgendwie nachvollziehen und es sind ganz viele Emotionen mit dabei und das ist einfacher, als so ein stumpfes Produkt jetzt einfach zu verkaufen und da die Leute zu motivieren, dass sie für dich dieses Produkt mitverkaufen sollen in irgendeiner Form, und das ist so ein bisschen unser Ding.
Ihr bietet ja so verrückte Destinationen wie Finnisch Lappland an. Sowas würde ich eigentlich auch erwarten bei so einer backpackigen Seite. Aber ich habe auch gesehen, dass ihr beispielsweise Rom als Ziel habt. Fühlt sich für mich erstmal so ein bisschen mainstreamig an und nicht so wie individuell wie der deutsche Jakobsweg, den ihr auch thematisiert. Wonach wählt ihr die Ziele aus? Sind das alles Ziele, wo ihr schon wart?
Ja, also größtenteils ja. Also die Länder, wo wir Reiserouten anbieten, waren, sind alle aus Erfahrungen entstanden, auch die Hostels. Wobei wir jetzt gerade die Problematik haben, dass viele der Hostels pleite gegangen sind und nicht mehr existieren. Mhm. Deswegen sind wir da jetzt ständig am Updaten. Aber als wir das Ganze noch letztes Jahr, noch die letzten Länder auf die Plattform gebracht haben, sind die alles aus Reisen von uns entstanden, die wir mal gemacht haben. Oder von Freelancern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, oder Reisebloggern, die die Reiserouten dann gemeinsam mit uns erstellt haben. Und da sind wir eigentlich immer so vorgegangen, dass wir uns überlegt haben zu den Ländern, was sind denn alles so Sachen, was man gesehen haben muss, gleichzeitig zu den Sachen, die wir gemacht haben, was hat sich noch verändert. Und Rom ist halt einfach klar, ist Mainstream, aber Rom gehört einfach auch zu Italien dazu, dass man mal im Kolosseum war, dass man die ganzen Erfahrungen gesammelt hat, die einfach zu Rom auch dazugehören. Und wir gucken da schon drauf, dass du einen Mix aus verschiedenen Sachen hast bei so einer Rundreise. Im Idealfall hast du so ein bisschen Mainstream-Sachen dabei, die man einfach gesehen haben muss. Dann hast du wieder so ein bisschen Off-Topic, irgendwelche Sachen, die irgendeine krasse Erfahrung darstellen. Ja, also wie es in Bolivien zum Beispiel, die Death Road mit dem Fahrrad fahren, ja, tödlichste Strecke der Welt. So Sachen, die dann dabei sind, die einfach eine geile Erfahrung sind. Aber jetzt,
wenn man es überlebt hat, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Das solche Sachen. Und da versuchen wir zu differenzieren, dass du noch zum Beispiel Natur ein bisschen dabei hast, so ein bisschen Wandern, Nationalpark-mäßig und auch wie so Strand, je nachdem, ob da ein Strand natürlich dabei ist. Und da versuchen wir so eine stringente Rundreise aufzubauen, die sehr, sehr viel Vielfalt drin hat, dass sie dir einfach nie langweilig ist.
Also ich glaube, die Frage ist überflüssig, wenn ich frage, ob du Backpacker bist, ja. Aber was ist das Besondere am Backpacking? Also reist du nur Backpacking oder ist es ein Bereich, den du machst und sagst ab und zu, also mal außerhalb von Corona, finde ich es auch mal ganz geil, einfach so pauschal irgendwie in ein Hotel mit Pool und Essen ist dann auch schon fertig, wenn ich darauf Bock habe und da einfach ins Buffet latschen kann.
Ja, also pauschal habe ich früher, also als Kind, so mit meinen Eltern natürlich gemacht, weil meine Eltern auch typisch deutsch sind und man natürlich dieses klassische, ja, Italien, geht man dahin, 2 Wochen und ja, wir sind zwar noch auf Campingplätze auch zusätzlich gegangen, das war cool, aber es, für mich gab es nie so diesen Moment, wo ich gesagt habe, Pauschalurlaub ist das, was ich brauche, weil ich einfach finde, dass wenn du jetzt zum Beispiel in die Türkei fliegst oder nach Ägypten, ja, und du bist in so einem Pauschalding, wo nur Deutsche unterwegs sind und dann vielleicht noch ein paar Engländer und dann kriegst du so dein Essen so hinserviert und so, du hast gar keine Local-Erfahrung und dafür gehe ich nicht in Urlaub, da kann ich auch bei mir daheim mich irgendwie bekochen lassen und mir was liefern lassen. Es fehlt für mich einfach dieser Flair und das ist für mich was ganz Wichtiges. Deswegen, das ist so das, was beim Backpacking auch für mich persönlich so den Unterschied macht, dass du Erfahrungen sammelst und dass du für dich selbst, also dass du eine Reise auch zu dir selbst findest und nicht nur dieses einfach, okay, ich gehe irgendwo hin und entspann mich, sondern dass du dich auch selbst ein bisschen weiterbildest und dich mit anderen Kulturen austauschst, neue Menschen kennenlernst und das ist für mich so das Besondere beim Backpacking. Und da sehe ich auch stark die Zukunft, jetzt speziell nochmal durch Corona, durch die Generation Z, die Millennials, die jetzt das Ganze auch vorantreiben, diesen Aspekt der Nachhaltigkeit, die viel mehr nachdenken und schauen, okay, support your local, was immer größer wird. Deswegen denke ich eher, dass dieser ganze Pauschaltourismus jetzt sowieso durch Corona ziemlich reduziert wurde und danach auch wirklich vom Aussterben bedroht ist.
Kann sein. Also ich glaube, es wird immer noch Leute geben, die das sehr zu schätzen wissen, aber eben nichts machen zu müssen, weil ich glaube, das Backpacking oder das individuelle Reisen erfordert ja auch viel Selbstorganisation.
Absolut. Also ich denke schon, dass das natürlich weiterhin Bestandteil hat. Absolut. Mhm. Also Geschäftsleute, Leute, die einfach mal runterkommen wollen.
Richtig.
Aber ich glaube, das wird ein Unterschied sein. Es wird nicht mehr dieses Massending sein, wie es vorher der Fall war, sondern eher, dass es so Special Locations sind. Ja, so ein Baumhaus, ja, so ein Baumhaushotel, irgendwelche verrückten Locations, die dann darauf fokussiert sind, wo es dann coole Sachen zu entdecken gibt und du aber trotzdem wirklich dein Rundum-Sorglos-Paket hast. Und ich glaube, das wird eher der Trend sein, in die Richtung es dann gehen wird.
Wohin ist denn deine erste Backpacking-Reise gegangen?
Ja, ich bin damals nach Australien zum allerersten Mal gegangen, Work and Travel. Und damals mit meinem besten Kumpel nach Australien, hatte vorher das Ziel eigentlich nach Amerika zu gehen für ein Au-pair-Jahr, weil ich früher viel mit Kindern zusammengearbeitet hatte. Und ja, da war es einfach das Problem, dass als Mann findest du keinen Au-pair-Job richtig, weil die einfach nicht, ja, es ist einfach so ganz klassisch, okay, Frauen machen das Au-pair-Ding, Männer können das
nicht. Sie trauen den Männern das nicht zu oder trauen sie oder haben sie Angst um ihre Kinder? Was glaubst du?
Trauen den Männern nicht zu, das weiß ich. Da komme ich auch gleich noch dazu, woher ich das jetzt weiß. Um vielleicht wieder zurückzukommen, ich bin dann nach Australien gegangen und habe da mit meinem besten Kumpel sind wir dann 5 Monate gemeinsam unterwegs gewesen, haben auf Farms gearbeitet, haben auf einer Schaffarm Lämmer kastriert, also ganz, ganz wilde Geschichten. Krass. Haben in Tasmanien Blumenfeldern gearbeitet, Unkraut gejätet und verschiedene Tätigkeiten gemacht, Kirschen pflücken, alles Mögliche. Und haben uns dann so unser Geld verdient quasi und sind da haben uns ein Auto gekauft und sind dann quer durch Australien gereist. Cool. Ja, dann ist er gegangen und ich habe dann bin dann alleine in Australien geblieben und das war so der erste Moment, wo ich für mich quasi entscheiden musste, gebe ich jetzt auf und gehe auch wieder zurück oder stelle ich mich der Herausforderung und ja, lerne das erste Mal. Denn mein bester Kumpel, der hatte immer Englisch geredet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kaum Englischkenntnisse und konnte sie dementsprechend auch kaum verbessern, weil alle Gespräche von ihm aus kamen. Er hat mit den Leuten geredet und ich habe einfach nur dann die Zusammenfassung danach bekommen, weil ich einfach zu faul war, einfach dieses Bequeme. Und das ist auch etwas, was ich den Zuhörern vielleicht auch mit auf den Weg geben würde, dass du versuchst, wirklich dich deine Herausforderungen zu stellen, nur so wächst du. Und das habe ich bei mir dann extrem gemerkt, nachdem er weg war, musste ich Englisch sprechen, logischerweise in Australien. Und dann sind meine Englischkenntnisse
explodiert wahrscheinlich danach.
Ja, also, ja, genau.
Wenn du musst.
Musst du. Du hast in Englisch gedacht, alles Mögliche. Und
wie lange wart ihr denn zusammen da?
5 Monate waren wir zusammen.
Okay.
Und dann bin ich noch 6,5 Monate geblieben und bin noch bis durch Australien gereist, habe wieder gearbeitet und dann mit dem gesparten Geld bin ich auch nach Asien, habe mir dann in Vietnam meinen Traum erfüllt und habe mir ein Motorrad gekauft und bin von dem Norden, von Hanoi bis nach Ho Chi Minh in den Süden gefahren und bin dann noch durch Thailand, Singapur, Malaysia, dort in Südostasien rumgereist und dann habe ich da nämlich Leute aus London kennengelernt und die haben mich dann so heiß auf London gemacht, dass ich gesagt habe, okay gut, ich gehe aus Asien und ich ziehe nach London und versuchte da diesen Au-pair-Traum zu machen.
Okay.
Und hatte dann wirklich viele, viele Bewerbungen rausgeschrieben. Und es war auch ein bisschen risky, weil London natürlich schweineteuer ist. Es ist absolut kein Backpacking-Ort. Und ich hatte quasi Budget für 1 Monat dort leben und danach wäre ich pleite. Und war dann nach 2 Wochen dort und hatte dann zum Glück von 20 Bewerbungen, die ich rausgeschickt hatte in meinem Umkreis an Au-pair-Familien, die gerade Au-pairs gesucht haben, habe ich 2 Rückmeldungen bekommen, 1 Absage und 1 Zusage zu einem Gespräch. Und das war direkt wundert in so einer französischen Familie, direkt in Chelsea, also Investmentbanker, die Eltern und super, super nette Leute und 3 Jungs. Und die hatten noch nie einen Mann gehabt. Und die waren aber dann überzeugt so von Referenzen und haben gesagt, komm, wir probieren das mal aus. Und ja, und das Coole war, ich musste da nicht leben, sondern ich war auf Stundenbasis und hatte meine eigene Flat. Das war für mich ganz wichtig, weil ich nicht diesen Vollzeitjob haben wollte, wo du wirklich morgens geweckt wirst, hier das Kind und abends, weil ich da schon Horrorgeschichten gehört habe von Familien, die quasi ihre Au-pairs da so mehr oder weniger ausnutzen. Ja, bist ja eh gerade da, kannst du das mal hier machen, hier mal da. Und da war für mich, nee, ich will kommen und ich will gehen und das war's.
Also wie so eine Nanny eigentlich.
Genau, genau. Und hatte dann Montag bis Freitag dort meinen Job und am Wochenende habe ich dann in einem Oktoberfest-Pub in Fulham gearbeitet. Dort ist einer der größten, ich glaube sogar der größte in der UK mit den meisten deutschen Bieren. Also hatten da irgendwie, ich glaube, 18 Stück Fassbiere, also alles mögliche. Also auch Hack ab Schor, auch so Münchner Knassiker.
Ja, ja, kenne ich.
Die es dann dort auf dem Fass gab. Ja, und die, da hast du jeden Samstag dann Oktoberfest gehabt mit Lederhosen und mit Dirndl. Und ja, da haben die ihrem Stein heißt ja auf Englisch, haben sie dann immer da abgepetzt. Und ja, war ganz cool. Und da hatte ich...
Wie lange warst du in London?
6 Monate habe ich dort dann gemacht. Und knapp 5 Monate waren es tatsächlich. Und da hatte ich nämlich auch das Gespräch dann gehabt, warum oder auch Erfahrung gesammelt, warum hatten andere Familien mich abgelehnt. Da ist wirklich ein starker, ja, kein Trust, sage ich mal, dass die Männer das schaffen können, den Haushalt zu führen. Also die Familie, die waren Investmentbanker, also wirklich hohe Tiere. Mhm. Und die Mutter hat trotzdem nach Feierabend noch für mich für den nächsten Tag dann gekocht. Die kam um 8 Uhr heim. Nur, dass ich das Essen dann nicht selbst kochen muss, weil sie der Meinung war, dass ich es nicht schaffe, Essen zu kochen für die Kinder.
Okay.
So. Und solche Sachen, also alles so wirklich so vorgegeben. Und ich sage, ja, ich kann das schon selbst machen. Ja, nee, das mache ich.
Aber das ist spannend, weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass es tatsächlich, also ich bin froh eigentlich, wenn das nur der Grund ist sozusagen. Ich bin davon ausgegangen, dass es sogar noch in eine andere Richtung geht, was ich durchaus auch gehört habe, so von wegen, ja, wenn so ein Kerl dann mein Kind wickelt und ich habe eine Tochter und so, also das, also schon viel, viel negativer so, ne, also dass es nur in Anführungszeichen ums Kochen ging, so von wegen, ach, Haushalt kriegt er nicht gewuppt, wenn er schon mit den Jungs Fußball spielen muss im Yard hinten, dann kann der jetzt nicht noch Pancakes machen oder so, das finde ich ja fast noch putzig so als Bedenken sozusagen, ne?
Ja, nee, für mich war das auch tatsächlich wichtig, dass ich nicht so Kleinkinder habe, sondern meine Kiddies waren 6, 9 und 12. Mhm. Und das finde ich halt ein super cooles Alter, weil du hast von jedem, für mich war es halt wichtig, Au-pair wollte ich unbedingt mal machen, weil ich rausfinden wollte, wie ist es vielleicht so, Vater in der Richtung zu sein, wie es für eine Verantwortung hast, wenn du so die Kinder hast und einfach mal so ein bisschen reinschnuppern kannst, ohne. Du
fängst gleich mit 3 an.
Ja, genau. Aber nee, war cool, weil du so viele. Aber
würdest du das empfehlen, auch Jungs? So von wegen,
auf
traut
jeden
euch
Fall,
mehr in
also,
die Richtung, wenn ihr einen Platz
auf jeden
kriegt?
Fall. Also ich habe der Familie dann auch die nächsten Au-pairs vermittelt, Freunde von mir, wo ich gesagt habe, die würden da reinpassen und wo ich denen vorgeschlagen habe. Und ja, die nehmen seitdem nur noch Jungs, seit sie mit mir zusammengearbeitet haben. Und das, ja, du bist dann mehr oder weniger
der große Bruder. Richtig.
Genau, der große Bruder. Und das finde ich dann entspannt, sage ich mal, und hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall, und kann ich jedem empfehlen, mal zu machen. Also,
finde ich super spannend. Ja. Anderes Thema, ihr habt ja auch einen Podcast.
Genau.
Über was sprecht ihr da?
Backpacking. Genau.
Na klar. Aber
unser Backpacking-Podcast,
was
genau.
Was ist da aktuell so bei euch Thema?
Wir interviewen da hauptsächlich uns selbst zum aktuellen Zeitpunkt, weil wir aus dem eigenen Team genug Stories haben über die ganze Welt und versuchen eigentlich immer ein Land in den Vordergrund zu stellen und die Erfahrung, die wir in dem Land gesammelt haben und gehen da auf die verschiedenen kulturellen Unterschiede ein, wie das jeweilige Land vielleicht im Thema Essen aufgestellt ist, was man beachten soll, was sind so die Hotspots, was ist vielleicht so eine Geschichte, die so ganz prägnant für dieses Land war. Und das versuchen wir in so einem netten Gespräch, wie man es normalerweise mit einem Kumpel hat, der jetzt gerade von seiner Reise zurückgekommen ist und sagt, hey, du warst ja jetzt gerade in Thailand, erzähl mal, wie war es denn? Mhm. Und so versuchen wir quasi die Szenerie darzustellen und haben da ein relativ lockeres Gespräch.
Und wie oft erscheint der?
Der erscheint einmal die Woche, jeden Montag.
Immer wieder montags. Wunderbar. Den können wir auch dann verlinken in den Shownotes. Und
ja,
ihr geht ja auch in Schulen, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Das finde ich sehr spannend. Wie kam das?
Das kam tatsächlich letztes Jahr. Da haben wir gesagt, oder wurde ich von meiner alten Schule angesprochen, dass, ob es nicht irgendwie möglich wäre, dass ich zu der Thematik Reisen irgendetwas erzähle. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, klar, why not? Und habe mir über Gedanken gemacht, wie kann ich denn dieses Thema Reisen sinnvoll verpacken? Und da schwingt für mich ganz klar diese Persönlichkeitsentwicklung mit. Was für Soft Skills entwickle ich? Und welche Fähigkeiten sind diese dann, die ich später in meinem Alltag brauche? Worauf legen dann personaler Wert? Welche Teamfähigkeit, ja, Zeitmanagement, solche Sachen, Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, solche Sachen, die dann einfach spielend leicht beim Reisen gelernt werden und die man dann einfach beherrscht. Und das sind auch so Sachen, die wir zum Beispiel beim Recruiting, auf die wir starken Wert legen. Wenn wir Leute sehen, die schon durch die Welt gereist sind, das ist für mich immer so ein Indikator dafür, okay, gut, der ist sehr selbstständig und der ist weltoffen. Und genau solche Leute wollen wir auch bei uns in der Firma haben. Deswegen sind wir da schon sehr, sehr selektiv.
Sehr spannend auf jeden Fall. Ich sage herzlichen Dank, lieber Fabio. Wir werden eure Website und wie gesagt auch den Podcast von euch hier verlinken. Mich sehr gefreut, dass du mitgemacht hast und ich drücke euch die Daumen, dass das mit eurer App alles so klappt und dass ihr damit nochmal neu durchstarten könnt sozusagen. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Vielen Dank für die Einladung und ich bedanke mich für das nette Gespräch. Grüße nach Hamburg.
Das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.